Am 6. April öffnete sich wieder eine Welt voller Sommerfreuden und Ausflugsspaß. Mit der Kärntencard hast du die Möglichkeit, 126 Ausflugsziele gratis zu besuchen. Egal, ob du ins Mittelalter auf der Burg Hoch-Osterwitz eintauchen möchtest, den Fahrtwind auf Kärntens schönsten Panoramastraßen spüren willst, mit den Bergbahnen die tollsten Wanderwege erkunden willst oder lustige Stunden in einer Trampolinhalle verbringen möchtest. Bei der Kärntencard ist für jeden was dabei. Am besten gleich im Onlineshop die Karte aufladen und unvergessliche Ausflüge erleben. Dein Sommer in Kärnten wartet auf dich.
Hallo und herzlich willkommen zu Ist das gesund? Der Medizin-Podcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste heute diesen Podcast und wir sprechen über ein sehr tabuisiertes Thema vielleicht. Es geht um Schönheitsoperationen im Intimbereich und die Frage, ob die Korrektur von Schamlippen beispielsweise ein ungesunder Trend ist, der vielleicht aus der Pornodarstellung kommt oder ob es sich dabei um Einschränkungen oder Beeinträchtigungen im täglichen Leben von Frauen handelt, die so behoben werden können. Und ich freue mich sehr, das mit einer Expertin besprechen zu dürfen. Sie ist Fachärztin für plastische, ästhetische und rekonstruktive Chirurgie in Wien und ist seit 2019 auch Chirurgin im Brustzentrum des Hanusch-Krankenhauses. Ich freue mich, dass sie da ist, Dr. Barbara Gebhardt.
Hallo Frau Haas, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir über dieses Thema sprechen.
Sehr gerne. Liebe Frau Dr. Gebhardt, wenn es um Intimkorrekturen geht, dann fällt mir tatsächlich ein Wort als erstes ein, das heißt Schamlippenkorrektur. Mhm. Und dazu fällt mir gleich noch ein Gedanke ein, sozusagen, warum sollte eine Frau überhaupt wollen, dass Schamlippen anders aussehen? Was sind denn da so die Motivationen? Mhm. Ich muss das wirklich ein bisschen naiv sagen. Warum kommen denn Frauen zu Ihnen?
Zuallererst muss ich vielleicht mal korrigieren, man nennt das ja nicht mehr Schamlippen, sondern Vulvalippen, denn es gibt ja nichts, wofür man sich schämen muss. Das ist so die korrekte Bezeichnung.
Das ist eine schöne Korrektur, die nehme ich sehr gerne auf.
Und es sind also Menschen mit Vulvalippen, die in dem Bereich sich in irgendeiner Art und Weise unwohl fühlen. Das geht natürlich von Beeinträchtigungen, also von medizinischen Problemen oder von Problemen, Schwierigkeiten, auf die ich auch näher eingehen kann, bis hin zu rein, sagen wir, ästhetischen Themen, weil sie sagen, was könnte da der Anlass sein, dann eine Expertin aufzusuchen und sich Hilfe zu suchen. Das reicht von tatsächlich dem sogenannten kleinen ästhetischen Problem, dass die inneren Vulvalippen möglicherweise für den persönlichen Geschmack etwas zu groß sind. Das äußert sich üblicherweise so, dass die Damen, Frauen sind es ja meistens, vor mir stehen und dann zeigen, dass bei geschlossenen Beinen die inneren Vulvalippen aus den äußeren Vulvalippen herausragen. Also es gibt ja die etwas größeren äußeren Vulvalippen, die also hauptsächlich von Fett ausgefüllt sind und dann von Haut überzogen, und die inneren Vulvalippen, die sehr dünne Häutchen sind, die innen drinnen Muskulatur haben. Und üblicherweise, das ist das Schönheitsideal, also das gibt es auch in diesem Bereich, so wie es in jedem Bereich unseres Lebens Schönheitsideale gibt. Und da geht man davon aus, dass man das möchte, dass die äußeren Lippen die inneren bedecken. Und wenn das jetzt nur so ein bisschen ist, dann wird das toleriert, aber manchmal wird das doch etwas eindrücklicher und dann schaut das unten weiter raus, und das ist sozusagen der häufigste oder der einfachste Grund, der dann störend ist. Ja. Da würde ich davon ausgehen, dass das, wenn das das einzige Problem ist, dass man sagt, okay, mir gefällt das nicht, ja, dann kommt dazu, wenn das sehr ausgeprägt ist, dass man zum Beispiel keine enge Wäsche mehr tragen kann. Also die Patientinnen berichten dann von Problemen, einen engen String zu tragen oder eine sexy Badehose oder irgendwas, weil sich das irgendwie doch vordrückt oder weil das immer irgendwie rausrutscht und so, und sagen, das stört mich einfach, ich möchte das nicht. Und das ist das einfachste Thema, ja. Das geht dann natürlich, wenn wir jetzt bei den inneren Vulvalippen bleiben, weiter in Richtung, ich will jetzt noch gar nicht sagen Störung oder Schmerzen oder Ding, sondern es ist so, dass man dann zum Beispiel beim Geschlechtsverkehr dass das so lang ist oder so ausgeprägt ist, dass das dann einfach im Weg ist. Ja? Also man muss dann die Vulvalippen auseinanderhalten, um einzufädeln, wenn man jetzt sozusagen mit jemandem mit Penis Verkehr hat oder dass sich das immer hineinwurzelt oder irgendwie hindert. Also das gibt es tatsächlich und dann sagt man, das, warum soll ich das? Ich möchte das anders haben, ja? und ich möchte das einfacher haben und es stört einfach. Ja? Bis hin zu Beeinträchtigungen beim Sport. Das ist dann die nächste Stufe, dass jemand gerne Rad fährt, ja, dass das dann einfach reibt immer, dass es nach dem Radfahren wund ist, dass es Entzündungen, Rötungen und so weiter macht oder nach dem Laufen gehen oder so. Bis hin zu doch sehr, sehr ausgeprägten Vulvalippen, wo sich dann tatsächlich chronisch in den Falten, die sich da bilden, einfach immer wieder Entzündungen bilden, Rötungen bilden, bis hin zu hygienischen Problemen. Das ist sozusagen, wenn man jetzt rein auf diesen anatomischen Teil geht, so die Stufe, würde ich sagen, die Stufenleiter. Mhm. Also wir sind vom rein ästhetischen Problem bis hin zum tatsächlich medizinischen Problem in dem Bereich.
Und weil ich ja am Anfang irgendwie in der Anmod gemeint habe, das ist ein tabuisiertes Thema, würde mich interessieren, also sozusagen in welchem Stadium der Einschränkung oder auch der, nur des ästhetischen Unwohlseins kommen denn Frauen zu Ihnen und in welchem Alter kann man das auch irgendwie ein bisschen, ich weiß, es ist nicht so leicht so zu schubladisieren, aber Sie haben ja viel Erfahrung, also um da ein bisschen einen Überblick zu geben.
Schublade gibt es tatsächlich keine. Also das geht von bis, sowohl von der Thematik her, rein Ästhetik, bis ich habe tatsächlich körperliche Probleme bis jung, was ja sehr selten ist. Also es wird in der Presse immer gerne so verlautbart, dass jetzt die ganzen jungen Frauen kommen und sich da jetzt quasi zur Matura, also das ist ja Schwachsinn, sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Also das gibt es ja nicht, aber es gibt natürlich Einzelne, die dann kommen, ab 18, jünger darf man ja gar nicht. Ja. Bis hin zu halt Mitte 20, Ende 20 oder dann halt so sehr erfahren auch im Geschlechtsleben stehend, dann mit Anfang, Mitte 30, wo man also sich mit sich selber im Prinzip wohlfühlt und auch weiß, was man will und wo oben und unten ist, jetzt einmal auf gut Deutsch gesagt, ja. Und dann sagt jetzt, da ist was und das stört mich. Bis hin zu älteren Semestern dann schon, weil sich der Körper natürlich verändert, aber die Probleme dann auch andere werden. Also das ist, wir waren jetzt nur bei den inneren Vulvalippen, es gibt ja auch die äußeren, also je älter die Damen werden, wenn sich dann die Hormone umstellen, kommt es zu einem Phänomen, dass dieser Fettpolster in den äußeren Vulvalippen mit der Zeit schwächer wird und die immer dünner werden. Ja, und dann dieses, jetzt gehen wir es wieder von der Ästhetik an, dieses ästhetische Problem, dass die äußeren die inneren nicht bedecken, andersherum ihre Ursache haben. Also dass man zum Beispiel die äußeren Vulvalippen aufpolstern möchte, um das wieder etwas bedeckter zu haben. Ja? Mhm. Oder dass natürlich auch die inneren Vulvalippen im Alter länger werden. Also es gibt ja verschiedene Teile am Körper, die größer werden im Alter und dazu gehören eben auch das, also wie die Nase und die Ohren und die Füße, ja, werden halt auch die größer im Alter und dann kommen manchmal einfach Veränderungen, wo man sagt, halt, hoppala, das war vorher eigentlich nicht so und jetzt ist das anders und was mache ich jetzt da damit oder was kann man da machen? Ja? Weil Sie sagen, tabuisiert, ich würde heute gar nicht mehr so sagen, dass es tabuisiert ist. Also das von Tabu, glaube ich, also um über diesen Bereich zu sprechen, glaube ich, sind wir mit dem Tabu schon zu weit gegriffen, weil wir leben in einem Zeitalter, wo alles zugänglich ist, wo alles im Bild gezeigt wird, wo es so leicht ist, zum Beispiel an sexualisierte Darstellungen, an Pornografie zu kommen oder sich zu vergleichen. Ja, wie schaut das da aus? Wie schaut das hier aus? Also ich weiß nicht, wie es in Ihrer Jugend war, aber wir sind halt heimlich im Zimmer gesessen. Und wie schaust du da aus? Wie schaue ich da aus? Um es einmal überhaupt zu sehen.
Also ich bin noch die Generation Bravo.
Also ja, genau. Ja, so da gab es so, das war so das damals. Ja, bin noch älter, aber da Bravo gab es auch schon, ja. Aber das ist natürlich heutzutage, wird da auch offen drüber geredet und es wird auch gesehen und man kann es auch sehen. Also als Tabu würde ich es jetzt gar nicht mehr so sehen, aber es ist natürlich etwas, was sehr polarisiert. Es ist auf jeden Fall ein extrem polarisierendes Thema und gerade in unserem Vogue-Zeitalter und im gendergerechten Zeitalter ist das etwas, was auch aus feministischer Sicht her extrem polarisiert. Wenn man es jetzt rein die Intimchirurgie bei den Frauen oder bei den Menschen, die sich als Frauen definieren, anspricht. Das gibt es ja auch bei Männern, selbstverständlich. Ja. Aber es ist etwas Polarisierendes, ja, weil man natürlich sagt, warum muss das gerade da sein und so weiter. Ja.
Naja, das ist schön, dass Sie das ansprechen, weil ich mir das natürlich schon auch dazu denke. Jetzt ist ja, wenn man die Schönheitschirurgie insgesamt oder die ästhetische Chirurgie insgesamt betrachtet, könnte man immer dieses Argument natürlich auch bemühen und zu sagen, ja, der Blick auf Frauen ist immer ein von außen gerichteter und je nachdem, wie die Mode oder die Ansprüche oder die Zeit gerade ist, verlangt man von Frauen viel stärker als von Männern, sich dem irgendwie anzupassen. Und jetzt ein bisschen flapsig formuliert, könnte man auch sagen, ja, der Schönheitskult macht nicht mal vor der Vulva halt. Mhm. Jetzt haben Sie schon gesagt, das ist, vieles ist sozusagen ein bisschen dieses Unwohlsein, möglicherweise auch das Störende. Aber bei den Gesprächen, die Sie sicher vorher führen mit den Frauen, gibt es da auch eine Motivation, ihm zu sagen, okay, ich, keine Ahnung, ich traue mich jetzt eigentlich gar nicht, irgendwie offen und frei Sex zu haben, weil da eine Vulva-Lippe ist, sind ungleich, zum Beispiel wie bei Busen, das ja auch so sein kann. Also, dass es da ein sozusagen ein neues Schamgefühl dazu gibt. Also,
das gibt es tatsächlich, ob das neu ist, kann ich jetzt nicht sagen. Ja. Aber es kommen immer wieder Patientinnen zu mir, die sich eigentlich nicht wirklich trauen, ja, die dann auch zum Beispiel von weiter her kommen, weil sie sagen, sie möchten jetzt nicht in ihrer Umgebung das ansprechen, weil sie sich schämen, ja, wo es eigentlich nichts gibt, was man sich schämen muss. Und ich sage, das sind viele Fragen in einem. Das heißt, da gibt es eine gewisse Barriere, darüber zu reden, bei manchen, ja, weil es natürlich der Intimbereich ist, ja, weil es natürlich für überwiegenden Teil der Menschen das Geheimnisvollste ist oder das, was man immer noch bedeckt, oder das ist halt noch so, ja. Und viele gehen da schon sehr offen und locker damit um. Das muss ja jedem unbenommen sein, ob er jetzt da eher ein ausgeprägteres Schamgefühl hat oder nicht. Das sind ja die Menschen Gott sei Dank verschieden. Ja. Aber es gibt tatsächlich ein Auftreten, das eher verhalten ist, also ein Herankommen mit Angst oder mit Sorge oder mit Scham. Und das ist dann oftmals auch, wenn man sich dann das ansieht, was das Thema ist, das sogenannte Einfache, es ist ein bisschen asymmetrisch, mich stört das, dann sind wir halt im rein ästhetischen Thema, das muss man so sehen und auch so besprechen und auch so herausfinden im, wie Sie schon gesagt haben, ausführlichen Gespräch. Also es gibt ja da ganz strenge Richtlinien, unter welchen Voraussetzungen man so einen Eingriff überhaupt durchführen darf. Oder man sieht dann, dass jemand kommt, der schon sehr lange mit sich hadert oder das Problem schon sehr lange trägt und man sieht das dann, um Gottes Willen, da ist ja wirklich etwas, was unnötig das Leben etwas schwerer macht, so wie es erzählt wird dann oder was es im Leben schwerer macht. Und wenn die Person dann gewusst hätte, dass es mit relativ einfachen Mitteln zu beheben wäre, dann denkt man sich, meine Güte, es wäre doch schön, wenn viel mehr wüssten, was da überhaupt möglich ist und wie es von einfach bis manchmal ist es etwas komplexer möglich ist, da Abhilfe zu schaffen. Da ist es ganz gut, wenn man darüber redet und sagt, das ist ein ganz normales Gesundheitsthema.
Ja, aber vielleicht bleiben wir gleich da. Was passiert denn da? Also was wird gemacht? Entweder fangen wir vielleicht bei den Äußeren an. Die werden je nach Alter, wenn ich das jetzt richtig gehört habe, entweder aufgefüllert sozusagen, dass sie wieder sozusagen mehr Volumen haben oder sie werden verkürzt oder angeglichen. Also wie geht das und wie geht das dann bei den Inneren rein? Technisch.
Wenn man eine Vulva betrachtet, um jetzt wieder bei den Menschen mit Vulva zu bleiben, ja, wir schließen ja da sozusagen jetzt mal 50% der Bevölkerung immer noch aus im Gespräch, wir reden noch über die Männer. Um es jetzt im Großen und Ganzen mal überschaulich zu sagen, gibt es also die äußeren Vulvalippen, die inneren Vulvalippen und die Klitoris, ja, mit der Vorhaut über der Klitoris und natürlich auch den Weg Richtung Damm hinten, also den Abschluss hinten von der Vulva selbst, ja, mit der Brücke zum Damm. Das alles würde man jetzt grob, um es jetzt nicht zu genau anatomisch zu beschreiben, aber grob als Vulva bezeichnen und sagen, da gibt es jetzt verschiedene Themen. Also da gibt es jetzt eben, wie gesagt, die äußeren Vulvalippen, dann haben wir die inneren Vulvalippen und auch die Klitoris. Spitze, es ist ja nicht die gesamte Klitoris, sondern nur die Klitorisspitze, die man eben außen ertasten kann und spüren kann und darüber die Vorhaut über der Klitoris, ja, der Klitorisspitze. Und die häufigsten chirurgischen Eingriffe befassen sich eben mit den inneren Vulvalippen, wo es meistens darum geht, sie etwas zu verkürzen. Wenn wir jetzt in den hinteren Bereich gehen, also Richtung After, gibt es auch Ausprägungen, dass man sagt, da ist jetzt sehr viel Haut auch im hinteren Bereich. Also die Vulvalippen laufen ja normalerweise aus nach hinten und verflachen dann und ebben dann ab und am Damm ist dann sozusagen ein kurzer Damm Richtung After. Es gibt auch Entwicklungen, wo hinten sehr, sehr viel Haut ist. Also da kann man dann auch verändern oder abglätten und so weiter. Also das ist sozusagen ein bisschen ein anderer Eingriff. Also da muss man sehr vorsichtig sein, denn wenn man im hinteren Bereich eine Narbe setzt oder einen Narbenverlauf setzt, könnte das beim Geschlechtsverkehr zum Beispiel dann eine Schwachstelle sein, die immer wieder einreißt. Also da muss man technisch schon sehr mit Expertise arbeiten, um das dann auch so zu korrigieren, dass es dann hinterher keine funktionellen Probleme gibt. Also weder beim Geschlechtsverkehr, auch nicht bei der Hygiene oder beim Wasserlassen oder wie auch immer, auch bei der Menstruation. Also das darf auf keinen Fall erschwert sein oder eingeengt sein oder wie auch immer. Und da ist gerade der hintere Bereich mit dem Narbenverlauf sehr problematisch und sehr mit Vorsicht anzugehen. Wie gesagt, die Vulvalippen, um wieder nach vorne zu gehen, selber, dann ist meistens die Kürzung oder auch die einfach kleiner machen, geringer machen. Also es gibt da sehr, sehr voluminöse Formen, die eben, wie gesagt, dann stören können oder eben auch zartere, die asymmetrisch sind, dann ist es halt eine kleinere Sache, bis eben dann weiter vorne, manchmal in einer Doppelfalte, manchmal mit einer Falte Richtung Präputium gehen, also Richtung Vorhaut über der Klitorisspitze gehend. Und da gibt es jetzt natürlich unterschiedliche Zugänge. Also es gibt sehr, sehr ausgeprägte Haut über der Klitoris, die dann auch wieder störend sein kann, seltener. Wobei ich sagen muss, dass ich das eigentlich fast immer ablehne, dort etwas zu operieren. Also das muss dann schon sehr, sehr ausgeprägt sein. Also wenn jetzt jemand sagt, ich möchte es nicht, das gefällt mir nicht, ich habe da ein bisschen zu viel Haut, dann rate ich üblicherweise davon ab, an dieser Haut etwas zu verändern, weil das natürlich schon der sehr sensible Bereich ist. Also wenn ich jetzt sage, die kleinen Vulvalippen und so weiter, die sind jetzt nicht unbedingt das Zentrum der Erregung, also da spielt es sich ja nicht so ab, sagen wir mal. Ja. Aber wenn es dann Richtung Klitorisspitze geht und so weiter, und wenn man da in dem Bereich jetzt durch einen Eingriff, den man zwar korrekt ausführt, aber immer natürlich das Risiko hat, dass da irgendeine Narbe bleibt oder ein Knötchen bleibt und so weiter, dann würde das potenziell möglicherweise schon den Erregungsablauf stören können. Das heißt, da muss man ein sehr intensives Gespräch führen, ob man in diesem Bereich tatsächlich etwas machen möchte und das Korrigieren des Clitoral Hooding, wie man das nennt, die Klitorisspitze freizulegen, das lehne ich komplett ab. Also das ist ein Eingriff, der, glaube ich, vielen gar nicht bewusst ist, was man da auslösen kann. Wenn das jetzt aber sehr viel zu viel ist, also es ist, kann sehr, sehr überhängen und dann auch wieder störend sein in der Erregung, in der Manipulation und so weiter, dann kann man dann natürlich schon auch kürzen, also die Haut über der Klitorisspitze.
Also es könnte sein, nur dass ich das richtig verstehe, dass es in seltenen Fällen da so viel Haut drüber gibt, dass die Frauen gar nicht gut erregt werden können. Ist das so?
Mit der Erregung ist es natürlich, das ist ein Kopfthema. Ja. Natürlich gibt es die körperlichen Faktoren dazu, aber viel ist im Kopf. Ja. Deswegen, wie gesagt, man kann ja auch im Schlaf einen Orgasmus kriegen, ohne dass man irgendwas tut. Ja. Also das, oder halt nur alleine oder dann eben auch mit einem Partner. Und da spielt sich dann eben sehr viel im Kopf ab. Ja. Aber wenn da etwas sich immer wieder hineinzieht, dann im partnerschaftlichen oder wenn man mit jemand zweiten Verkehr hat oder mit jemand zweiten sozusagen Sex hat, kann da natürlich immer was hineingehen, wo man was störend ist. Und das stört dann den Ablauf. Ja. Das kann tatsächlich die Erregung stören. Also so, wenn man normal, ich bin sehr, sehr vorsichtig mit der Behauptung, dass man durch so einen Eingriff jetzt zum Beispiel die Orgasmusfähigkeit erhöht. Ich halte das für in vielen Fällen halte ich das für Betrug. Ja. Also ich denke, dass man nicht jetzt so weit anatomisch das korrigieren kann, dass jetzt plötzlich ein Orgasmus möglich ist. Aber ich denke schon im Ablauf, wenn man sich jetzt sexuelles Spiel und so weiter anschaut, wenn dann immer ein Moment kommt, wo etwas stört, wo irgendwas sich, dann kann das natürlich schon das beeinträchtigen. Ja. Aber jetzt herzugehen und zu versprechen, lassen Sie sich operieren, dann kriegen Sie einen Orgasmus, das halte ich für falsch.
Das finde ich ein gutes Stichwort, da bleibe ich ganz kurz, weil ich es auch jetzt im Zuge der Recherche gelesen habe. Und es kann sein, dass ich nicht die beste Expertin für all die Benamsungen bin, aber es gibt ein Institut, das bietet G-Punkt-Aufpolsterungen an. Und ist das seriös, wo man doch in Wahrheit nicht einmal richtig genau feststellen kann, wo, weil es gibt ja, das ist ja unterschiedlich, bei manchen Frauen ist es eher ein Bereich und also sozusagen diesen Punkt, ich stelle mir das jetzt, also das allein in der Ankündigung dieses Packages stelle ich mir das schon, ich würde nicht sagen unseriös, aber nahezu unseriös vor. Was sagen Sie?
Der G-Punkt ist ja, glaube ich, aus den 60er Jahren, diese Bezeichnung. Ja. Das ist einfach ein Bereich am Dach der Vagina, wo sehr viele Nervenstränge zusammenlaufen, im vorderen Bereich der Vagina, wo eben Nervenstränge zusammenlaufen, wo man heute weiß, dass das alles Klitoris ist. Ja. Früher hat man geglaubt, Klitoris ist das Außen, das Knopferl und das andere ist alles. Aber das weiß man ja jetzt, dass sozusagen die Klitoris ein Riesenorgan ist, das die ganze Vagina und den ganzen im Becken halt einen sehr großen Bereich einnimmt. Und da vorne ist ein Bereich, der halt sehr empfindlich ist. Und da kommen natürlich auch die Reizleitungen von der Harnröhre und das alles kommt da zusammen. Das ist ein Punkt, der halt sehr, sehr empfindlich ist. Und irgendein Gynäkologe, glaube ich, was, der, glaube ich, ich weiß es nicht, hat den G im Namen, glaube ich, hat es dann als G-Punkt bezeichnet. Und da hat es natürlich dann die Generationen gegeben, die sich auf die Suche gemacht haben, na, wo ist das? Ja. Und manche haben ihn gefunden, manche haben ihn nicht gefunden, manche suchen heute noch. Ja. Es ist auf jeden Fall ein Bereich, der empfindlicher sein soll als andere. Es ist bei jedem anders. Also es ist bei jeder Frau eben. Mensch, der sich als mit einer Scheide lebt, anders, unterschiedlich. Ja. Und wenn man jetzt sagt, man kriegt ein besseres Feeling oder ein intensiveres Feeling, wenn man da unterpolstert, was man mit einer Unterpolsterung, das wird ja oft mit Hyaluronsäure gemacht, ja, zum Beispiel, also das, was man sich auch entfalten oder in die Knie oder wie immer spritzen kann, verspricht man eine Kontaktintensivierung. Ja, also es wird sozusagen enger gemacht und dann wird bei der Penetration, wenn man jetzt mit dem Penis in die Vagina, würde die Verbindung hergestellt und ein intensiveres Erleben erreicht. Ich halte das für problematisch. Ja, also es gibt dann auch die Möglichkeiten, das mit Fett aufzupolstern, den Bereich, aber schwierig, solche Versprechungen zu machen. Mhm. Ja, es gibt schon die Thematik, dass eine Vagina sehr weit sein kann. Es gibt auch den Prolaps nach außen, dann ist einfach kein Kontakt da beim Verkehr. Das kann man dann chirurgisch angehen und eine Verengung erzeugen, aber bei einem normalen Ablauf zwischen, jetzt sagen wir, Penis und Vagina, ist da genug Reibung da und das würde ich jetzt, also ich biete es nicht an, definitiv nicht.
Ja, ist auch ein bisschen Tür und Tor den Projektionen geöffnet, so wie vorher, wie Sie schon kurz mit der Klitoris angesprochen haben, also wenn sozusagen da mehr hinein gewünscht wird, ja, was dann der Effekt ist für mein erfülltes Sexualleben, ja, das nachher fantastisch sein muss, wenn ich dann hier was mache. Ja. Deswegen denke ich mir, welchen Stellenwert hat das überhaupt in den Aufklärungsgesprächen, dass Frauen oder Paare sich sozusagen ein erfüllteres Sexualleben darunter vorstellen? Ist das ein Thema?
Selten. Okay. Selten. Das erfülltere Sexualleben, nicht im Sinne jetzt von, ich habe jetzt mehr Orgasmus und so weiter, sondern einfach ein unkomplizierteres. Mhm. Ja. Sehr oft, wie gesagt, das optische Thema oder eben, wenn es weitergeht, mechanisch schwieriger. Und dann muss man sagen, ja, okay, dann habe ich ein erfüllteres Sexualleben, wenn das unproblematischer geht, wenn das technisch einfacher geht, wenn das anatomisch einfacher geht, wenn das im Handling einfacher geht, wenn ich mich nicht schäme, wenn ich mich freue, ich tue die Beine auseinander, ich weiß, es schaut super aus, ich finde mich schön, ja, das ist ja so ein Effekt. Ja. Dann, das ist natürlich begründet auch im Wunsch auf ein, wenn man es jetzt spitz auf Knopf sagt, erfüllteres Sexualleben. Aber zu herzugehen und zu sagen, wenn Sie sich das machen lassen, verspreche ich Ihnen, dann ist alles gut, das ist einfach falsch. Mhm. Ja, es ist, man muss im Gespräch sehr, sehr sensibel herausfinden, was ist überhaupt das Thema. Natürlich auch eine Anamnese erheben, wie ist das Sexualleben, gibt es Kinder, gibt es keine Kinder, was wird erwartet, wie ist das, die Sensibilität vorher, gab es vorher eine Orgasmusfähigkeit, wie ist das schwer, wie wird das erreicht, wird das mit Partner erreicht, wird das selbst erreicht oder mit einem Vibrator oder was es auch immer da gibt, ja, das muss man sehr genau in der Anamnese erheben und dann kann man gemeinsam erarbeiten, was das Ziel ist. Ja.
Da hätte ich noch eine Frage zum Thema Sensibilität, wenn Sie sagen, wenn die inneren Vulvalippen gekürzt werden oder so, da nimmt man ja Gewebe weg.
Haut.
Haut. Und in dieser Haut sind auch Nervenzellen, die dann eben nicht mehr da sind oder nicht mehr connected sind. Was sind denn Ihre Erfahrungswerte dazu? Spüren das die Frauen auch, dass sie davon dann dementsprechend auch weniger haben?
Nein. Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Mhm. Ich sage es jetzt einmal in einem, wie soll ich sagen, vielleicht Hanebüchen in Vergleich, aber wenn Sie sich eine Nasenkorrektur machen lassen und die Nasenflügel kürzen, riechen Sie immer noch gleich gut.
Ja, das ist ein sehr für mich nachvollziehbarer Vergleich. Ich würde noch ganz gerne darüber reden, was das denn eigentlich kostet.
Kommt darauf an, was gebraucht wird oder was gemacht werden soll. Wir haben noch gar nicht darüber geredet, welche Techniken jetzt an den äußeren Vulvalippen zum Beispiel möglich sind. Da geht es ja oft um ein Aufpolstern. oder ein Unterfüttern, dass auch da wieder der Schluss da ist oder dass wieder die Fülle da ist. Das kann man mit unterschiedlichen Mitteln machen, entweder mit Hyaluronsäure, mache ich nicht so gerne, weil es ist abbaubar, kostet sehr viel Geld. Also Hyaluronsäure, eine Vulva mit Hyaluronsäure aufzufüttern, Vulvalippen mit Hyaluronsäure aufzupulstern, geht ins Geld und ist, wie gesagt, reversibel und so weiter. Kann man sehr, sehr gut machen mit Eigenfett. Also dass man zum Beispiel von einer anderen Körperstelle Fett entnimmt, aufbereitet und dann in die äußeren Vulvalippen einbringt. Das ist ein sehr, sehr routinemäßig angewendetes Verfahren, schon seit vielen Jahren. Jetzt kann man sehr gut abschätzen und ist eigenes Gewebe und es bleibt. Es ist dauerhaft. Ja. Das ist ein dauerhafter Transfer ist natürlich aufwendiger, als jetzt zum Beispiel innere Vulvalippen zu kürzen, ja, kleiner zu machen. Das ist weniger Aufwand. Der zweite Eingriff ist deutlich der geringere Aufwand. Man kann prinzipiell die kleineren Eingriffe in einer örtlichen Betäubung durchführen. Man könnte also in dem Bereich eine schmerzstillende Salbe aufbringen. Also viele kennen das von der Embla, bevor man sich Blut abnehmen lässt, den Kindern und so weiter. Da gibt es eine etwas modifizierte Salbe, die man aufbringt, dass das ganze Gebiet schon betäubt ist. Dann kann man so örtliches Betäubungsmittel einspritzen. Das würde reichen. Das ist natürlich ein sehr kostengünstiges Unterfangen. Ich persönlich empfehle den Patientinnen eigentlich immer, dass sie sich diesen Eingriff in einem Dämmerschlaf durchführen lassen. Also ich biete es immer an, wenn es nur ein bisschen mehr ist, weil es einfach angenehmer ist. Also Dämmerschlaf ist so wie bei einer Magenspiegelung oder Darmspiegelung. Man schläft einfach weg, man bekommt nichts mit. Dann wird zusätzlich natürlich, wenn die Patientin oder der Patient schläft, örtliches Betäubungsmittel noch angewendet. Und dann läuft das Ganze sehr schmerzfrei und auch sehr ruhig ab und bekommen nichts mit und man aufwacht, ist alles gut vorbei. Aber das ist natürlich dann Kostenfrage, also mit Dämmerschlaf oder ohne Dämmerschlaf und welcher Eingriff. Also das beginnt jetzt ohne Dämmerschlaf ausschließlich in örtliche Betäubung für innere Vulvalippen, bei mir zum Beispiel bei 800 Euro. Mhm. Mit inklusive Nachbehandlung und allem. Also das ist so ein Komplettpaket. Wie gesagt, ich persönlich mache es sehr, sehr, sehr selten ausschließlich in örtlicher Betäubung, wenn das eine erwachsene Frau, sage ich mal, schon die voll im Leben steht, dann kann man darüber reden, dann spürt man das ja, ob das für sie ein Thema ist. Und ich sage, dann kann man das machen, einen kleineren Eingriff. Wenn das eine jüngere Patientin ist, die vielleicht auch da noch nicht so viel Erfahrung hat, würde ich davon überhaupt sehr abraten.
Mhm. Und bei manchen Eingriffen, auch in der ästhetischen Chirurgie, kann man ja das dann vielleicht argumentieren, dass das wichtig war, dann kann auch die Krankenkasse was dazu zahlen. Mhm. Das ist aber bei diesen Eingriffen nicht der Fall, oder?
Wenn es ein medizinisches Problem ist, gibt es die Möglichkeit, einen Antrag an die Krankenkasse zu stellen, einen Kostenübernahmeantrag. Gibt auch die Möglichkeit, dass die Patientinnen und Patienten den Weg überhaupt suchen in eine öffentliche Ambulanz, gynäkologisch, plastisch, chirurgisch, urologisch, wie auch immer, und sich dort Hilfe suchen, sich beraten lassen. Das kann man immer machen. Wenn jetzt eine Patientin oder Patient den Weg sucht in eine niedergelassene Praxis, wie zu mir zum Beispiel, und ich erkenne das oder wir finden heraus, das ist ein echtes medizinisches Problem, dann kann man einen Kostenübernahmeantrag an die Kasse stellen und die Kasse nimmt dann zur Stellung, ob sie das als Krankheit anerkennt und die Kosten übernimmt. Mhm. Die Möglichkeit besteht.
Weil ich weiß es nur von Schlupfliedern, also wenn die sozusagen ein gewisses Ausmaß annehmen, dann tatsächlich übernimmt das auch die Krankenkasse, das irgendwie also zu liften. Also auch wenn es ein Eye-Lift ist, was man sich vielleicht sonst nur ästhetisch vorstellen würde. Aber da gibt es auch.
Ja, im Frontbiss, ja. Genau. Ja. Das ist ein guter Vergleich eigentlich, ja.
Ja, weil Sie vorhin gesagt haben, mit dem Eigenfett, das ist eigentlich eine gute Idee, weil es ein organisches Material ist und es geht nicht weg.
Und es geht nicht weg, ja.
Da fällt mir noch was ein, was ich unter dem Aspekt ein bisschen so Moden im Schönheitsideal zusammenfassen würde. Und zwar, das ist der dicke Hintern. Und der dicke Hintern kam in Mode, also es ist in Südamerika schon viel länger, weil eben jeder Kontinent hat irgendwie eigene Schönheitsmaßstäbe. Und bei uns in einer breiteren Öffentlichkeit wurde das sozusagen diskutiert und aufgepoppt durch die Familie Kardashian. Und da gibt es eine Möglichkeit oder einen Eingriff, der heißt The Brazilian Butt Lift. Mhm. Und da wird auch Eigenfett abgesaugt vom Bauch oder kann man noch shapen irgendwie in einer anderen Art. Und dann wird ganz viel von diesem Fett eben in den Hintern eingesetzt. Mhm. Und das gilt oder galt zumindest, ich weiß nicht, ob es jetzt noch so oft gemacht wird, als gefährlichste Schönheitsoperation, weil da tatsächlich Patientinnen auch schon gestorben sind, weil die haben durch diesen, also sie wissen das sicher viel besser, das ist nur das, was ich drüber recherchiert habe. Das Fett hat Muskelpartien sozusagen erreicht und es kam zu einer Fettembolie und die Fettembolie ist dann, da ist man dann schnell mal tot. Und machen Sie sowas auch?
Nein.
Und warum nicht?
Weil ich es persönlich ablehne.
Okay.
Zu den Todesfällen in der Chirurgie, die gibt es leider quer durch die Medizin, quer durch die Chirurgie und natürlich auch quer durch die rein ästhetische Chirurgie, wo es natürlich besonders tragisch ist, weil dann natürlich ganz wenig Verständnis da ist. Man sagt, okay, das wäre jetzt kein medizinisch notwendiger Eingriff gewesen und jetzt endet das so tragisch. Beim Brazilian Butt Lift, so wie Sie es bereits richtig erklärt haben, wird sehr viel Fett abgesaugt von anderen Körperpartien und dann in die Region des Pros, also Glutealregion, eingespritzt, um dieses übervoluminöse Gesäß zu erreichen. Und es ist tatsächlich so, dass eine Zeit lang man sehen konnte, tragischerweise, dass sehr viele Todesfälle, zu viele, jeder Einzelne ist einer zu viel, ja, Todesfälle passiert sind wegen dieser Fettembolien. Es ist so, dass der Muskel sehr, sehr gut durchblutet ist und bei auch sachgerechtester Handhabung gelegentlich Fett in die Arterien verbracht wurde und es dann zu einer Fettembolie kam, an der man eben auch sterben kann. Im Prinzip kann das bei jedem Eingriff passieren, auch bei jeder Liposuktion, bei jedem Eigenfetttransfer, jetzt zum Beispiel zur Brustvergrößerung und so weiter. Theoretisch am Gesäß ist es halt, oder bei der Technik halt besonders problematisch gewesen, weil eben sehr viel Volumen verschoben wird. Also da gibt es ja die Möglichkeit, dass die Todesfälle passiert sind, weil es einfach zu so einer dramatischen Volumensverschiebung gekommen ist, weil Unmengen von Fett von A nach B und dann braucht man ja noch Tumeszenzflüssigkeit für das Absaugen und so, dass da Volumina verschoben worden sind, die der Körper dann einfach so nicht geschafft hat in der Volumensverschiebung, beziehungsweise dann eben auch zu viel Fett zu schnell in der falschen Schicht eingebracht wurde, weil es gibt ja ganz klare anatomische Schichten, wo es empfohlen wird, dass man das einbringt, das Fett, wo das Risiko sehr, sehr, sehr gering ist. Und wenn das falsch gemacht wird oder mit wenig Erfahrung noch gemacht wird, dann kann es eben zu solchen Katastrophen passieren. Und da haben Sie völlig recht, das war eine Zeit lang ein Alert in der Gesellschaft der plastischen Chirurgie, dass das eine wirklich gefährliche, wenn es falsch gemacht wird oder nicht ganz richtig, oder auch wenn es richtig gemacht wird, ein dramatisches Ende nehmen kann. Ja. Hat sich jetzt etwas eingependelt, man weiß mehr darüber, deswegen ist das auch zurückgegangen. Der Fall, den Sie vorher in unserem vorherigen Gespräch, bevor wir jetzt mit der Aufnahme gestartet haben, angesprochen haben, das ist ein Arzt aus Deutschland, der das überhaupt nicht hätte machen dürfen und unsachgemäß gemacht hat. Das ist natürlich dann besonders tragisch, weil natürlich in der Medizin auch lockt das Geld und dann gehen halt Mediziner oder Medizinerinnen oder auch manche, die gar keine sind, wie wir jetzt wissen, also über ihre Grenzen machen das halt einfach und dann ist natürlich das Risiko groß. Das heißt, es ist sehr wichtig für Patientinnen und Patienten, dass sie sich im Vorfeld informieren, wer macht das, ist das eine Fachärztin, ist das ein Facharzt, ist das jemand, der das wirklich gelernt hat, der dafür auch die Ausbildung hat und der die Erfahrung dafür hat und sich dann in die Hände begeben. Ja, da kann man dann davon ausgehen, dass das auf sicheren Beinen steht. Garantie gibt es nie. Passieren kann immer was, ja.
Leider. Das ist in Düsseldorf passiert, nur so nebenbei. Und ich werde in den Shownotes auch noch einen Link dazu hängen, wo man sich diese Geschichte noch anschauen kann. Da gab es auch eine Gerichtsverhandlung.
Ja. Man muss jetzt sagen, in Deutschland sind die Gesetze etwas anders als in Österreich. Ich habe ja viele Jahre in Deutschland gearbeitet. Und dort ist es so, dass jemand, der Arzt ist, im Prinzip zur Ausübung der ganz Breite der Medizin berechtigt ist, wenn er irgendwie nachweisen kann, dass er dazu ausgebildet wurde. Da sind wir in Österreich, haben wir ein wesentlich strengeres Gesetz in der ästhetischen Chirurgie und ästhetischen Medizin.
Aber wo ist der Unterschied, dass man in Österreich, muss man ja auch ausgebildet sein, aber kommt dazu?
Ja, in Österreich gibt es ein sogenanntes Ästhetik-OP-Gesetz. Ja, das heißt, in dem Ästhetik-OP-Gesetz ist ganz streng geregelt, wer ästhetisch-medizinische Eingriffe vornehmen darf, wer ästhetische Chirurgie vornehmen darf. Es ist so, dass es in Österreich nur zwei Facharztausbildungen gibt, in denen ästhetische Medizin überhaupt gelehrt wird. Das ist die plastische Chirurgie, also Facharzt für plastische, ästhetische und rekonstruktive Chirurgie und die Dermatologie. In anderen Fachgebieten ist es auch möglich, in ihrem Bereich ästhetische Eingriffe durchzuführen. Zum Beispiel HNO-Ärztinnen dürfen auch Nasen operieren, natürlich in ästhetischer Motivation und so weiter. Aber es ist sehr, sehr streng geregelt. Aber es darf zum Beispiel kein Lungenfacharzt jetzt ein Brazilian Buttlift machen. Und ich denke, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist es ein Internist, der Brazilian Buttlifts gemacht hat. Das wäre in Österreich rechtlich, würde das auch dann im Verfahren ganz anders ausgehen. Ja. Das hat auch die plastisch-chirurgische Gesellschaft in Deutschland, da gab es einen großen Aufschrei, dass dieses Gerichtsurteil so ausgefallen ist, wie es ausgefallen ist.
Ja. Ja, aber das ist doch eigentlich auch eine ganz gute Information zu sagen, wir haben hier ein sehr sicheres Netz sozusagen, dass Expertinnen und Experten tatsächlich auch solche sind, die ästhetische Chirurgie anbieten. Liebe Frau Dr. Gebhardt, ich würde auch noch gerne auf die Männer kommen. Ja. Und die Männer kommen ganz zum Schluss. Das hören Sie nicht so oft, aber sie kommen noch vor. Nein, ich würde noch gerne, eben weil Brazilian Buttlift, das ist ja auch so ein Begriff, der sich wahrscheinlich gut auf den sozialen Medien mit Hashtags verbreiten hat lassen. Ich würde noch gerne eben auf die sozialen Medien kommen und Sie fragen, ob Sie das bemerken in der Nachfrage oder auch in der Spezifikation, was sich Frauen oder auch junge Frauen gerne wünschen von sich oder auch von ihrem Erscheinungsbild. Und jetzt gehen wir ganz kurz weg von der Intimkorrektur, weil die hat man nicht so oft als Foto auf Instagram. Ob sich da was verändert mit den ganzen Filtern, mit den sozusagen, okay, ich habe einen Filter, der macht eine Stupsi-Nase und große Augen und ein kantiges Gesicht. Und das hätte ich jetzt gern, Frau Doktor, können Sie mich so herrichten? Ist das jetzt eine naive Annahme von mir, dass das passiert? Oder,
nein,
oder
das merken Sie das? So? Das ist tatsächlich so, dass die Wahrnehmung, die man hat durch so ein Selfie oder durch die Filter, die immer drüber gelegt werden, vom eigenen Gesicht oder Körper verändert werden. Also es entsteht eine gewisse Dysmorphophobie, also eine Verschiebung von dem, was echt ist und was jetzt das Foto oder der Filter aus mir macht. Und wenn sich dann so ein Mensch in den Spiegel schaut oder den Körper betrachtet, ist das plötzlich ganz anders. Ja. Und das ist tatsächlich so, dass Jüngere, das sind vornehmlich Jüngere, also unter 30, sage ich jetzt mal, Patientinnen und Patienten tatsächlich kommen mit einem Foto auf Instagram oder mit einem Foto am Handy von sich selbst, mit einem Selfie und sagen, ich möchte so ausschauen. Ja. Das gibt es tatsächlich, ja. Man weiß auch mittlerweile, wie man unterschiedlich herangehen muss an die Aufklärung von jüngeren Patientinnen oder eben dann älteren Patientinnen, die nicht so sehr nur von Instagram beeinflusst sind oder anderen sozialen Medien, TikTok, wie auch immer, wo man sagt, also jetzt jemand über 40 zum Beispiel, möchte man vor dem Spiegel aufklären, weil man sieht sich in den Spiegel und sieht das Bild im Spiegel und jemand unter 40 oder unter 30 muss man mit einem Foto aufklären, weil die das so sehen. Und da kommt es natürlich, so wie Sie es richtig sagen, zu einer Verzerrung und einer Verzerrung der Selbstwahrnehmung und wie gesagt, bis zu einer gewissen Dysmorphophobie. Ja. Das ist auch ein Phänomen, das beschrieben ist und da muss man sehr vorsichtig sein. Aber das passiert tatsächlich. Ja.
Und haben Sie denn dann sozusagen im alltäglichen, doch auch wahrscheinlich zeitlich vollgepackten Tag überhaupt Zeit, sich auf diese Gespräche einzulassen? Weil also im Fall einer Entzerrung kommt es ja dann vielleicht nicht zu einer ästhetischen Korrektur. Das heißt, Sie haben, wenn ich das jetzt platt sagen kann, Sie haben kein Geschäft und Sie haben trotzdem Ihre Zeit da investiert. Und also, aber machen Sie das trotzdem?
Das Gespräch ist das Wichtigste. Das Gespräch und viel Zeit für die Aufklärung ist das Entscheidendste. Also das schafft die Basis, dass die Patientin oder der Patient weiß, was auf ihn zukommt, dass ich weiß, dass der Patient oder die Patientin weiß, was auf sie zukommt, dass wir zusammenarbeiten können und ein gemeinsames Ziel uns erarbeiten und herausfinden, geht das nicht, sind das realistische Erwartungen oder unrealistische Erwartungen. Und mir ist es lieber, ich verwende jetzt 1-2 Stunden auf ein Gespräch, wo ich, wenn Sie sagen, salopp, habe ich kein Geschäft gemacht, ja, und man findet dann gemeinsam heraus, das ist nichts oder das sind falsche Erwartungen, das kann ich nicht erfüllen. Also man sagt jetzt, ich will jetzt aus irgendeinem Grund ein Geschäft machen oder muss oder wie auch immer, wenn da irgendwo Druck da ist und dann habe ich hinterher die Patientin oder der Patient die Probleme, ich habe die Probleme, keiner ist zufrieden, im schlimmsten Fall landet man vor Gericht. Also das bringt ja niemandem was. Also das ist schon wichtig vorher und ich meine, so in Aufklärungen für den ästhetischen Bereich sind ja auch streng geregelt, aber da gibt es also ein erstes Beratungsgespräch, das sehr ausführlich ist. Also das sind jetzt keine 5- oder 10-Minuten-Termine, das geht eine Stunde oder 1,5 Stunden ein Gespräch, ja, ein intensives. Wenn es ein sehr kleines Standardproblem ist, ist es halt einmal eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde. Dann gibt es ein OP-Vorbereitungsgespräch, also ein erstes echtes OP-Aufklärungsgespräch. Das dauert 1 bis 1,5 Stunden. Also das ist wirklich sehr intensiv, manchmal sogar 2 Stunden. Also das kann einfach so sein, dass so viele Themen kommen. Und dann muss also eine gewisse Zeit vor der Operation stattfinden, mindestens 2 Wochen. Und dann gibt es noch einmal vor der Operation einen weiteren Termin, wo es ein Einwilligungsgespräch stattfindet, also wo dann noch einmal die ganzen Themen durchgegangen werden. Das heißt, das ist also die Grundvoraussetzungen. Natürlich kommen manchmal Patientinnen und Patienten, die ganz klar eine Erwartungshaltung haben, die nicht erfüllt werden kann oder wo man fast ein bisschen schützend eingreifen muss und sagen, das reicht jetzt. Ja. Also es geht jetzt gar nicht unbedingt um eine Operation, aber wenn ich jetzt denke an das Aufpolstern von Fältchen oder von Filler mit Lippenfiller oder Veränderungen und so weiter, wo schon eigentlich zu viel getan ist und wo ich dann sage, danke, das ist eigentlich, ich würde Ihnen abraten, ja, das macht man einfach nicht mehr, das ist... Da ist jetzt Stopp, fertig. Ja.
Und muss man da auch ein bisschen sozusagen als Korrektiv möglicherweise auch eingreifen, weil die Menschen, ich lasse mir jetzt die Lippen aufspritzen und dann sehe ich die aber jeden Tag und denke mir, da ist ja gar nichts passiert. Also ich möchte dann vielleicht immer mehr, so wie wenn man beginnt, sich zu tätowieren zu lassen, dann will man auch immer mehr. Also merken Sie das, dass das auch eben dieses Korrektiv und wirkt da
kommt,
das dann auch?
Da kommt ja dann die Verzerrung, ne? Wenn sich das dann verändert und dann sieht man das im Spiegel und man gewöhnt sich daran, dann will man mehr, dann denkt man, es ist gar nichts passiert und dann kommt noch mehr. Und natürlich muss man dann irgendwann sagen, Stopp. Ja. Also das ist, aber wie gesagt, in meiner Praxis sehe ich das gar nicht so häufig. In meiner Praxis sind eher Patientinnen oder Patienten, die gerne ein bisschen ein Touch-up haben, die natürlich aussehen möchten. Sehr, sehr oft kommt jemand und sagt, ich hätte gerne... Mich stören meine schmalen Lippen und das hat sich jetzt auch verändert im Älterwerden, aber ich will nicht so. Also das muss man auch sagen, es ist durchaus möglich, auch solche Korrekturen anzubringen und das Ganze schaut natürlich aus und einfach frischer und ein bisschen jünger einfach frischer, als Aussehen, ohne unnatürlich zu sehen. Also nicht diese Russian Lips zum Beispiel, mache ich auch nicht, lehne ich auch ab.
Also insgesamt muss man vielleicht an der Stelle auch sagen, natürlich ist es in der Selbstbestimmung jeder Frau oder jedes Menschen immer mit dabei, diese Dinge machen zu lassen, auch wenn das Schönheitsbild, so viel muss ich noch sagen, nicht immer nur von sich heraus alleine kommt, sondern eben von außen auch gemacht ist. So, und jetzt kommen wir noch zu den Männern, weil die sind jetzt so lange dran geblieben, jetzt sollen sie auch vorkommen. Also es gibt auch ästhetische Chirurgie oder Eingriffe auch bei Männern. Ja. Ist das jetzt vergleichbar? Ich meine, Vulvalippen nehme ich jetzt mal raus aus der Rechnung, aber was wollen denn Männer?
Gehen jetzt wieder auf den Bereich der Intimchirurgie.
Nein.
Die ästhetische Intimchirurgie bei den Männern, ich sehe schon an ihren, dass sie das generell die ästhetische Chirurgie bei den Männern
denken.
Die Intimchirurgie. Da ist das Thema zum Beispiel die zu lange Vorhaut, also was ist jetzt zu lang? Da geht es jetzt, wie gesagt, ästhetisch oder eben auch vielleicht auch mal medizinisch, dass sich da natürlich auch wieder was verändern kann. Aber die Vorhaut, die zum Beispiel gekürzt werden möchte oder entfernt werden möchte, also jetzt nicht aus medizinischen Gründen oder aus Glaubensgründen, sondern weil ein Mann einfach findet oder jemand mit einem Penis, ein Mensch mit einem Penis findet, das gefällt mir nicht, ich hätte das gerne anders. Ja. Das ist ein häufiger Eingriff. Oder zum Beispiel die Verkürzung des Hodensacks. Ja, wenn Männer älter werden, dann verändert sich manchmal die Relation vom Penis zu Hodensack und dann möchten die Menschen das wieder anders haben und lassen sich den Hodensack straffen. Also dass der Hodensack gekürzt wird und dadurch wirkt das Ganze wieder frischer und jünger. Es geht dann weiter bis hin zu Penisverlängerungen, jetzt nicht die medizinische Indikation, also braucht ja nur wenige Zentimeter, um zeugungsfähig zu sein, aber es geht tatsächlich im ästhetischen Bereich um Verlängerung des Penis. Selten auch Verkleinerungen, kommt auch vor. Also jetzt nicht in meinem Bereich, das operiere ich nicht, das machen Urologinnen und Urologen.
Sie machen auch keine Verlängerungen?
Nicht mehr, nein.
Okay.
Nicht mehr. Ich habe es zwar gelernt prinzipiell, aber ich mache das nicht mehr, nein. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass man den Bereich um den Penis und um den Hodensack etwas strafft oder dass man Fett absaugt, zum Beispiel im Fältchen. Oberhalb, also bildet sich eine Bauchfalte oberhalb des Penis und dann saugt man diese Bauchfalte ab oder strafft auch die Haut oberhalb des Penis, damit der Penis wieder prominenter wirkt oder auch diese Region wieder straffer wirkt oder in diesem Bereich einfach verjüngt, verschönt. Also auch Männer streben nach Verjüngung, Männer streben nach Ausstrahlung von jugendlicher Stärke. Also das ist ja genau das Gleiche im Prinzip. Ja.
Also das sind die Intimkorrekturen und wenn man sozusagen von den klassischen Dingen, die man jetzt so kennt, also ein Facelift oder eben, also Lippen werden wahrscheinlich nicht so das Thema sein.
Doch.
Aber es sind auch, na vielleicht erzählen Sie besser.
Ja. Es gibt zu diesem Thema weltweit immer Zählungen. Die ISEPS ist eine Gesellschaft, die international die Ärztinnen und Ärzte in diesem Bereich verbindet, International Society of Aesthetic Plastic Surgeons, und die macht alle paar Jahre eine Zählung, welche Eingriffe denn durchgeführt werden und wer lässt diese Eingriffe durchführen, Männer oder Menschen, die sich als Frau definieren, und welche Eingriffe sind es überhaupt. Und da hat sich in den letzten Jahrzehnten schon ein bisschen was verändert in Richtung, also der Art der Eingriffe, die durchgeführt worden sind. Also wenn Sie jetzt sagen, die Brazilian Butt Lifts, das hat es ja vorher eigentlich nicht gegeben, also das ist ja was Neues, oder Eigenfetttransfer hat es ja, das gibt es ja noch erst seit den 90er Jahren soweit. Also in dieser Form der Technik, aber auch eben welche Geschlechter, also wo sich die Menschen zuordnen, zu Mann oder Frau. Und da ist es so, dass es anhaltend immer deutlich mehr Frauen sind, die sich einem rein ästhetischen Eingriff unterziehen, im Bereich von 80-85%. Der Rest sind Männer. Also das ist schon so. Mhm. Und da gibt es natürlich dann die unterschiedlichen Häufungen in den einzelnen Praxen, also welche Themenschwerpunkte man hat. Und ich sage in meiner Praxis, ich habe einen Männeranteil von ca. 15%, das ist repräsentativ. Es gibt Praxen, wo ein deutlich höherer Männeranteil ist als Patientinnen, und es gibt Praxen, wo fast keine Männer kommen und um Hilfe suchen, ja, aber das ist durchaus auch ein Männerthema, ja. Die Themen sind andere als bei Frauen, ja, natürlich, klar, aber im Prinzip geht es auch um Veränderung und Anpassung.
Und Verjüngung, haben Sie gesagt, aber ja, um es vielleicht trotzdem nochmal in so eine Mode einzuordnen, gibt es aus Ihrer Erfahrung und Beobachtung in den letzten Jahren Dinge, die sich stärker rauskristallisieren, gerade was Männer gerne hätten, oder lässt sich das wiederum gar nicht so katalogisieren?
Nun, der häufigste Eingriff bei den Männern ist natürlich die Lidstraffung, ist generell der häufigste Eingriff, gemeinsam mit der Brustaugmentation, also der Brustvergrößerung, das ist so ein bisschen in der Waage, manchmal ist das eine, manchmal ist das andere. Die Lidstraffung, was auch häufig von Männern gefragt wird, ist das Absaugen oder das Verändern der etwas weiblich werdenden Brust. Also wenn der Testosteronspiegel runtergeht oder zu wenig Sport betrieben wurde, dann kann sich auch da Volumen im Bereich des Brustbereichs ansammeln, und das stört die Männer, die wollen das dann weghaben. Also entweder mit einem Resektion, also mit einem operativen Eingriff, wo man etwas wegschneidet, oder mit einer Fettabsaugung kann man das ganz gut behandeln. Oder dann eben zum Beispiel um die Hüften, dass sich da die Love Handles gebildet haben, ja, also, dass man die abgesaugt haben möchte. Das sind so die häufigsten Dinge. Junge Männer sehr häufig Nasenkorrekturen. Das ist überhaupt ein Thema der jüngeren Menschen, also so Mitte 20, Anfang Mitte 20 bis 30, die erste Nasenkorrektur, das bei Männern manchmal. Was neuer ist, oder wenn man sagt, was ist moderner, würde ich sagen, ist es die Maskulinisierung des Gesichts. Also das ist so ein Trend, mit den steigenden Möglichkeiten, die es gibt, also die medizinische Technik und auch die Präparate und so weiter entwickeln sich immer weiter, und Hyaluronsäurepräparate sind zum Beispiel schon sehr, sehr, sehr sichere Präparate, und ein maskulineres Gesicht wäre zum Beispiel, wenn die Backenknochen kräftiger sind oder das Kinn kräftiger sind oder die Wangenknochen etwas kräftiger sind oder der Knochen oberhalb der Augenbrauen etwas deutlicher betont ist. Das sind so eine...
Und das kann man auch machen, also mit auch Unterspritzung, aber wie macht man jetzt Knochen kräftiger?
Man macht die Optik breiter, also man unterspritzt das Haut- und Unterhautgewebe oder im Bereich der Muskulatur oder tiefer auf dem Knochen kann man mit Hyaluronsäure unterspritzen oder eben auch mit Eigenfett oder dann auch operative Korrekturen, wie zum Beispiel das Kinn prominenter zu machen mit einem kleinen Implantat, relativ unkomplizierter Eingriff. Das geht bis zu Korrekturen im Bereich des Transsexualismus, wo man sagt, man macht einen weiblichen Schädel, transformiert man in einen eher maskulineren Schädel. Also da gibt es ja Parameter, woran man das messen kann. Aber das kann man durchaus mit kleineren Eingriffen oder mit größeren
gestalten. Und letzte Frage, die bezieht sich jetzt wieder auf Männer und Frauen oder auf Menschen, die so oder so gelesen werden. Wenn ich jetzt als junger Mensch, also als Mitte, Ende 20-jähriger Mensch, so eine Korrektur vornehmen lasse, wie lange hält das denn?
Also kommt drauf an, was es ist.
Nein, aber wenn ich mir jetzt denke, okay, ein größerer Busen, wenn ich das mit 30 machen lasse, dann hält das ja nicht ein Leben lang, oder doch?
Sie meinen, es bleibt die Form nicht ein Leben lang
so? Es bleibt die Form nicht, ja. Nein, also ich, ist sozusagen ist ein Wettlauf gegen die Zeit.
Naja, ja, es verändert sich natürlich, ja. Der Körper verändert sich, und damit verändern sich natürlich auch die Dinge mit, die man korrigiert hat. Oder wenn es eine operative Veränderung ist, wächst das mit dem Körper mit. Jetzt die viel angesprochene Brust, die man sich mit 30 korrigieren hat lassen. Ja, dann kommen irgendwann Kinder dazwischen oder man stillt, dann verändert sich das. Oder es wird einfach alles, man wird älter, es wird schlaffer. Natürlich verändert sich das. Ja. Oder auch Lider, die man operiert hat, jetzt aus medizinischer Sicht oder aus ästhetischen Gründen eine Lidstraffung durchgeführt hat. Das hält ja auch nur 10, 12 Jahre. Und da muss man eigentlich schon im Vorbereitungsgespräch sagen, das wird wieder kommen. Ja. Das kann sein, dass sie das in 10, 12 Jahren wieder machen können, ja, weil sich das einfach wieder so bildet. Wenn man jetzt sagt, Filler oder Unterspritzung, jetzt abgesehen vom Eigenfett, weil das ist ja etwas, was im Prinzip eine echte Transplantation ist, also das ist ja ein dauerhaftes Aufpolstern oder Volumensvermehrung oder Korrektur. Wenn man jetzt sagt, ein Filler, also Hyaluronsäure, ist ja der klassische Filler, ist ja abbaubar, der hält, je nachdem an welcher Region, zwischen 6 Monaten und 1 bis 2 Jahren.
Okay.
Also wenn man jetzt zum Beispiel geht wieder die Lippen, das ist so das. Also, wir wüssten gar nicht, wie wenig Lippen eigentlich tatsächlich im Vergleich zum Gesamtpatientengut eigentlich, wie wenig da Lippen sind.
Aber man sieht es halt so gut. Ja, es ist halt auch für Laien oft gut sichtbar. Deswegen vielleicht auch.
Ja, aber es sind ja auch die Fältchen und die Falten und die Gruben und die und alles halt, ja. Oder der Nasenrücken oder wie auch immer, das sind so. Oder die Ohren, da gibt so vieles, ja. Aber wenn man Lippen behandelt, kann man davon ausgehen, wenn man sie vorsichtig behandelt und in einem einigermaßen natürlichen Schritt aufpolstert, dass das nicht rausgeht und dann ist man plötzlich wirklich so, ja, dann hält das am Anfang einmal ein halbes Jahr. Dann arbeitet man nach und dann, je öfter man das macht, dann entstehen da schon gewisse Gewebsbrücken und baut sich auch das Kollagen wieder auf. Es kommt also zu einer Regeneration auch. Dann kann das schon sein, dass das einmal 1,5, 2 Jahre wirklich gut hält.
Und allerletzte Frage, dann sind wir quasi fertig. Mhm. Ich will Sie auch nicht länger aufhalten. Aber also verwenden Sie auch Botox?
Ja, natürlich.
Ich frage deswegen, weil in meiner Umgebung greift das jetzt langsam um sich. Also ich bin jetzt Ende 40 schon fast.
Mhm. Und, so spät?
So spät, ja. Sagen Sie, aber vielleicht noch eine andere Generation, wo das erst jetzt irgendwie langsam kommt. Aber es ist eh gut, dass Sie das sagen. Kann ich denen allen sagen, sie sind schon zu spät dran?
Nein.
Aber das heißt, sie verwenden Botox, ja. Das ist ja ein Nervengift, das halt eben auch so Zornesfalten und so Dinger irgendwie halt hübscher macht oder für eine Zeit lang.
Das Botulinumtoxin ist ein Gift, das vom Bakterium Clostridium botuli erzeugt wird und in der Medizin hat man sich das zunutze gemacht. Gibt es ja schon seit den 70er Jahren in der Neurologie, wurde in der Neurologie verwendet, um das Muskelzucken um die Augen zu behandeln. Also den Spasmus, das Krampfen am Auge, das hat jeder mal so ein bisschen, aber das gibt es eben auch dauerhaft und das konnte man damals eben erstmals behandeln mit dem Botulinumtoxin und da ist dann aufgefallen, dass die Krähenfüßchen verschwinden, weil das Botulinumtoxin eben an der motorischen Endplatte wirkt, also das blockiert die Muskelfaser und den Nerv, da funktioniert das nicht mehr so, die Verbindung. Und die Befehle können nicht mehr ausgeführt werden. Und dann ist also bei Behandlung des Muskelspasmus plötzlich aufgefallen, dass da auch die Fältchen weg sind. Das heißt, mit dem Botulinumtoxin, das man seit den 70er Jahren verwendet, ist man dann weitergegangen, hat es also in der ästhetischen Medizin dann intensiver verwendet. Und es macht nichts anderes, als einfach Muskeln zu lähmen. Und da geht es um die mimische Muskulatur. Zumeist, also Botox kann man ja jetzt schon in breitester, weiß man schon sehr, sehr viel. Also zum Beispiel auch bei Blasenentleerungsstörungen kann man es anwenden, um den Muskel, der also die Blasenentleerung beeinflusst, zu therapieren. Und also da geht es dann schon ganz weit. Oder Stimmlippenverkürzung, wenn man heiser ist, kann man teilweise mit Botulinumtoxin behandeln. Also da kann man Gott sei Dank schon sehr, sehr viel machen. Aber das ist etwas, was im Prinzip den Muskeltonus nimmt. Und durch den genommenen Muskeltonus kann der Muskel sich nicht mehr zusammenziehen und dann diese Fältchen nicht mehr zusammenschieben. Also die klassische Zone sind eben die Stirn, diese Stirnfalten oder eben die Zornfalte oder die Krähenfüßchen oder auch dann unten am Mundwinkel, weil der Muskel, der also die Mundwinkel nach unten zieht, der wird also im Laufe der Jahre kräftiger als der nach oben zieht. Und wenn man älter wird, dann gehen die Mundwinkel so nach unten und schaut man immer so krantig, obwohl man es gar nicht ist. Und dann kann man da unten zum Beispiel auch den, der nach unten zieht, ein bisschen abschwächen, dann hat man wieder so ein Smiley-Face. Und da geht es eben um mimische Muskulatur. Und da muss man dann auch im Gespräch herausfinden, ob es jetzt darum geht, die mimischen Fältchen zu behandeln oder ob es ein echtes Volumensdefizit ist, wie zum Beispiel an den Falten von Nase zum Mund, den Nasalwerfalten, dann würde man eher zu einer Hyaluronsäure greifen. Das heißt, es kommt dann ganz darauf an, was man erreichen möchte. Und natürlich muss man herausfinden, wenn jemand schon, ich sage mal, 50 oder 55 ist, ob ich zum Beispiel sinnvoll eine Stirn mit Botox behandle, weil dann möglicherweise die Augenbrauen nicht gehoben werden können und das dann im Lid das Lid nach unten drückt und dann Blick. Also das muss man dann einfach im Gespräch herausfinden. Okay. Aber zu spät ist man nie, weil meine Güte, ja.
Nein, nein, ich bin ja keine große Freundin von all diesen Dingen, deswegen rate ich immer allen ab. Aha. Aber da muss ich mir andere Argumente suchen. Liebe Frau Dr. Gebhardt, ich sage ganz lieben Dank für Ihre Expertise und für Ihre ehrlichen Antworten. Das war sehr spannend. Wer mehr über die Behandlungsmöglichkeiten und auch über das, was die Frau Dr. Gebhardt grundsätzlich so anbietet, wissen möchte, ich gebe auch Ihre Homepage in die Showlinks. Und wenn Sie noch weiter Interesse haben an allen möglichen Dingen über Gesundheit und auch Schönheit in allen möglichen Varianten. Es geht ja nicht nur um Körper und Ästhetik sozusagen von außen, sondern auch von innen. Dann empfehle ich Ihnen die Besser Leben Ressortseiten in der kleinen Zeitung. Und wir hören uns, oder eigentlich hören Sie meine Kollegin Theresa Guckenberger in 14 Tagen wieder. Und bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und bleiben Sie gesund.